Hallo und willkommen zurück zu OG, unserem Podcast hier aus Offenburg, aus der Hochschule für euch. Mein Name ist Anton Kawat und ich bin wie immer nicht alleine hier. Ich habe den zweiten Teil unseres Paintball-spielenden Prorektorats hierher eingeladen. Hallo, Herr Professor Dr. Thomas Seifert.
Anton, hallo, ich freue mich hier zu sein.
So, ich kenne dich ja jetzt schon ganz gut, nachdem wir uns gestern schon ordentlich gegenseitig eingeschenkt haben. Aber die anderen kenne ich noch nicht so gut. Deswegen würde ich einmal kurz mit dir das Quickfire-Spiel spielen, wo alle einfach mal kurz eine Übersicht bekommen, wer du bist. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Gut, dann fangen wir an. Alter?
46.
Fachrichtung?
Werkstoffmechanik.
Drei Hobbys?
Alte Autos, Musik, Garten.
Buch, das jeder gelesen haben sollte?
Siddhartha von Hermann Hesse.
Lieblingsfilm?
Avatar, ich freue mich schon auf Teil 2.
Lieblingssong?
Lieblingssong, oh, sehr viele. Derzeit Nuclear von Mike Oldfield.
Die drei wichtigsten Sachen in deinem Leben?
Nummer 1 Familie, Nummer 2 in Verbindung sein mit anderen Menschen und Nummer 3 ein bisschen weltliches darf auch sein, mein alter Mercedes-Benz.
Anzug oder lieber locker gekleidet?
Locker, bitte locker.
Wer ist dein Vorbild?
Mein Vorbild gibt es nicht.
Okay, alternativer Berufswunsch?
Rockstar.
Lieblingsgetränk?
Spezi.
Go-to-Essen zu Studentenzeiten?
Pizza.
Und größte Herausforderung unserer Zeit?
Viele Menschen auf einem kleinen Planet.
So, das war schon sehr rekordverdächtig.
Danke.
Jetzt würde ich aber noch mal so gerne so ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht so viel über deine Vergangenheit. Du bist jetzt Prorektor hier an der Schule für Forschung und Transfer.
Wenn richtig, ich das richtig. Genau.
Wie kamst du denn überhaupt zu deinem Fachbereich Werkstofftechnik, Mechanik? Kannst du da uns kurz aufschlüsseln, wie du da hingekommen bist?
Kann ich gerne machen. Ich habe ursprünglich Maschinenbau studiert an einer dualen Hochschule, also in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. Habe danach auch 2 Jahre in der Industrie als Ingenieur gearbeitet und festgestellt, dass es so viele spannende Dinge noch gibt, die ich während meinem Studium nur stiefmütterlich behandelt habe. Und so kam es, dass ich an die Universität Stuttgart gegangen bin, um dort die rechnerische Werkstoffmechanik zu lernen. Das hört sich sehr spannend an, was ich deinem Gesicht hier entnehmen kann.
Ja. Wäre jetzt nicht mein Ding, sage ich vorsichtig.
Es hat uns nach Stuttgart getrieben, uns, meine damalige Freundin, jetzt Frau und mich, weil ich nochmal studieren wollte und zu dem Zeitpunkt meine damalige Freundin, jetzige Frau, schwanger war, um nach wie vor Connection zu haben zu unseren Familien zu Hause am Bodensee. Und so kam dieses Studium zustande, ohne dass ich wirklich wusste genau, um was es geht. Und ich habe festgestellt, das war genau, was mein Kopf sehr gut verarbeiten kann. Es ist mir leicht gefallen, es hat mir Spaß gemacht. Und so bin ich bei der Werkstoffmechanik geblieben. So kam ich nach Freiburg an das Fraunhofer Institut für Werkstoffmechanik, IWM. Und habe dort meine wissenschaftliche Laufbahn gestartet, war dort auch Gruppenleiter, habe sehr viel gelernt, sehr viel Erfahrung gemacht, sehr viel mit Menschen auch zu tun gehabt. Und die Werkstoffmechanik ist auch nach wie vor das, was mich einfach begeistert. Und ich freue mich, das hier an der Hochschule auch mit Studierenden teilen zu können.
Also die Faszination für Werkstoffmechanik kam dann nach deinem Studium in Maschinenbau?
Genau, mein Studium Maschinenbau an der dualen Hochschule war wenig geprägt von Interesse meinerseits, sondern ich habe Maschinenbau studiert, weil mein Vater halt Auer-Ingenieur war. Und habe erst so während dem Arbeiten gelernt, wie facettenreich dieses Thema ist, was es für tolle Möglichkeiten gibt, im Maschinenbau Dinge umzusetzen. Und so kam es, dass ich nochmal studieren wollte und zufälligerweise in Stuttgart einen Studiengang gefunden habe, der einfach auf mich zugeschnitten war, auf das, was ich kann und was mir auch leicht fällt.
Gab es so einen Moment, wo du gemerkt hast, oh, der Stoff, das ist ja interessant und so weiter? Oder war das eher so wirklich über Zeit, dass sich das entwickelt hat?
Das erste Semester an der Uni war hart, weil ganz vieles neu war. Mhm. Nachdem ich aber die Prüfungen zum ersten Mal sehr gut dann auch absolviert habe, war irgendwie klar, also es fällt mir leicht und ich konnte mich einfach dem Thema auch sehr gut hingeben. Und so kam eigentlich eine Leidenschaft dafür, auch in dem weiterarbeiten zu können. Und ich finde, es für mich hat's einfach eine Qualität, wenn ich etwas kann, wenn es mir leicht fällt, wenn ich damit was erreichen kann und wenn es eine Wirkung erzielt und ja, Spaß macht. Was kann man Besseres finden als so ein Thema?
Stimmt, wünscht man fast jedem da draußen eigentlich. Wieso war es dann am Ende Offenburg? Außer, dass es hier wunderschön ist und so weiter.
Tatsächlich, das ist eine Frage, die ich im Nachhinein nur als Geschichte beantworten kann. Ich war am Ende Gruppenleiter am Fraunhofer IWM. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Allerdings hat es mich von der Werkstoffmechanik ein bisschen weggebracht, weil als Gruppenleiter von einer größeren Gruppe am Fraunhofer Institut für Werkstoffmechanik ist viel Managementtätigkeit dabei. Und ich habe wieder eine Verbindung zur Basis gesucht. Und tatsächlich war es so, dass ich eine Bachelorarbeit an der Hochschule betreut hatte. Und der damalige Professor an der Hochschule, der die Arbeit mitbetreut hatte, sagte mir, es sei eine Stelle ausgeschrieben, die auf mich passen würde. Und meine erste Reaktion war, no way, ich und Studierende, das kann ich mir nicht vorstellen. Auf der Rückfahrt hat aber der Prozess begonnen, der mich dazu geführt hat, mich zu bewerben. Und jetzt bin ich auch hier, nach wie vor. So, die Hochschule ist meine längste Arbeitgeberin mit über 11 Jahren, wo ich schon an der Hochschule bin.
Also die Entscheidung dafür, hierher zu kommen, ist auf der A5 zwischen Offenburg und Freiburg getroffen worden?
Nein, auf der Zugtrasse, leidenschaftlicher Zugfahrer bin.
Okay. Mhm. Das bringt mich aber ganz gut zu meinem nächsten Punkt. Du konntest dir das damals gar nicht so richtig vorstellen. 11, 12 Jahre her dann. Und jetzt bist du Prorektor für Forschung und Transfer. Also nochmal etwas konkreter als Whirlpools und guter Moral wie der Oliver Schäfer. Ne? Und du hast den Lehrpreis gewonnen. Das finde ich besonders erstaunlich, wenn man so liest, was du unterrichtest. Weil wenn man jetzt hier mal schaut, Verbundswerkstoffe, Werkstoffprüfung, technische Mechanik, Kunststoffe, Hochtemperatur, Werkstoffmechanik, Werkstofftechnik, Werkstofftechnik 1.4, Werkstoffkunde, Schadenskunde, Grundlagen, FEM. Das klingt alles nach Sachen, die eher schwer sind zu unterrichten. Was ist dein Geheimnis? Wie hast du es trotzdem geschafft, den Hochschullehrpreis zu gewinnen?
Good News, es gibt kein Geheimnis. Und du liest diese Vorlesungen mit einem Lächeln auf dem Gesicht vor.
Ja, als Medienmensch schon, ja.
Mir treibt es auch ein Lächeln ins Gesicht, weil ich die Themen unglaublich lebhaft finde. Werkstoffe hört sich sehr trocken an, aber alles, was uns umgibt, ist aus Werkstoffen. Da gibt es eine Werkstoffauswahl, die Werkstoffe haben Eigenschaften. Die Frage ist, warum nimmt man diesen Werkstoff, warum nimmt man den? Was kann man mit denen tun? Wie bringt man die Bauteile in Form? Wie sorgt man als Ingenieurin, Ingenieur dafür, dass diese Bauteile ihre Funktion über die ganze Lebensdauer erfüllen können? Und das sind sehr lebhafte Themen für mich, die aus dem Alltag auch durchaus viele Beispiele mit sich bringen. Und auch die Mechanik, wenn es mir dann gelingt, Dinge, die ich beobachten kann, indem ich eine Büroklammer in die Hand nehme und die biege und feststelle, das lässt sich plastisch verformen und am Schluss in eine mathematische Form diese Beobachtung bringen kann, dass es berechenbar wird, finde ich fantastisch. Und dass wir das auch nutzen können als Ingenieurinnen und Ingenieure, um dann in Computersimulationen eine Crash-Simulation zu machen, um vorausberechnen zu können, wie muss ich ein Auto designen, damit ich bei einem Crash-Fall auch eine hohe Chance habe, die Insassen zu beschützen, ist ein Mehrwert für die ganze Gesellschaft.
Also würdest du gar nicht, also es gibt kein Geheimnis per se, es ist eher Passion und Begeisterung für das Thema selber?
Damit beginnt die Geschichte, würde ich auf jeden Fall sagen. Und das Zweite ist auch, dass ich eine ganz gute Vorstellung davon habe, was mir damals gefehlt hatte in Vorlesungen, als ich selber Student war. Und auch, wo ich gesehen habe, wann wann habe ich mich wohl gefühlt? Und so ein paar Dinge merke ich dann auch, Dinge, die mir wichtig sind, scheinen auch den Studierenden wichtig zu sein. Da gehört für mich dazu ja eine klare Struktur, in der über die ganze Vorlesung hinweg einen roten Faden. Jede Vorlesung selbst ist eine abgeschlossene Geschichte, die braucht eine Einleitung, die braucht einen Schluss. Also einfach dieses Wohlfühlen, ich weiß, warum ich hier bin und wo ich gerade stehe, ja, aus der Sicht der Studierenden, das hoffe ich, dass das klar rüberkommt. Und es ist doch ein toller Raum. Ich habe vorher gesagt, mein zweiter Berufswunsch wäre Rockstar. Da braucht man Publikum dafür. Und ist es nicht toll, wenn man diese Chance dann kriegt, auch wenn diese Rockstar-Option nicht geklappt hat, eine Bühne bekommt, um sich mit diesen anderen Personen im Raum zu verbinden und so ein Thema gemeinsam anzugehen. Also das ist was, da geht es um Menschen, da geht es um Thema, da geht es ums Weiterkommen gemeinsam. Und das merke ich schon, da tut sich was in mir, wenn ich auch so darüber rede.
Okay, verstehe. Also es ist wirklich hauptsächlich Begeisterung, Überzeugung und halt einfach eine klar strukturierte Vorlesung von Anfang bis Ende.
Genau. Und auch einfach der gegenseitige Respekt, ja. Dass wir alle wissen, wir sind da zusammen, um dieses Ding zu schaukeln. Und da gibt es natürlich auch Fächer wie die technische Mechanik. Jo, da hat man halt auch ein bisschen mit Mathematik zu kämpfen, aber der Kampf lohnt sich, weil wenn man nämlich den kann man gewinnen, ja, gegen die Mathematik. Da kann man das eigene überwinden und mal sehen auch, das ist mein Ziel, dass es einfach hilfreich ist und sinnvoll ist, und zu sehen, was man danach machen kann, das finde ich wichtig.
Verstehe. Ist das auch vielleicht so ein bisschen so ein Alltagsfluch, sage ich jetzt mal, wenn du jetzt in der Bahn sitzt oder wenn du jetzt hier sitzt und du nimmst die ganzen Werkstoffe so um dich rum wahr? Denkst du so, warum haben sie jetzt das benutzt? Oder?
Tatsächlich finde ich es kein Alltagsfluch, sondern manche Dinge, die kann ich dann auch durch das Grundlagenwissen, was ich habe, erklären. Ich finde es keinen Fluch, nein. Wie kommst du auf die Idee?
Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der Marketing studiert hat. Und im Marketing, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, kam in meinem Studiengang nicht ausgiebig vor, aber er hat von Customer Journey Experience oder so geredet, wo es darum geht, zu analysieren, wie der Kunde den Einkaufsprozess durchlebt. Und diese Person hat mir dann beschrieben, also ist auch inzwischen Dozent für Marketing, soweit ich weiß, hat mir beschrieben, dass er inzwischen nirgendwo mehr hingehen kann, egal ob es zum Friseur, zum Auto, der hat auch eine Selbstständigkeit, bei ihm selber macht er das, prüft er das auch immer wieder, wie das ist, als Kunde irgendwo hinzukommen, wie das ist, das alles zu erleben. Und egal bei welchem Einkaufsprozess, selbst online inzwischen, ist es bei ihm so, dass er das immer aus so einer Beobachterperspektive gleichzeitig mitnimmt und er genießt es nicht so wie du, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Also mir geht's so, dass ich da fachliche Interesse von meinem Leben auch abspalten kann. Das heißt, wenn ich als Privatperson unterwegs bin, dann nehme ich andere Dinge wahr. Es gibt ganz viele schöne Dinge, die man da draußen wahrnehmen kann. Aber es fällt mir manchmal auch auf, wenn bestimmte Werkstoffe eingesetzt werden und da beginne ich dann auch zu überlegen, ja, war das sinnvoll? Und meistens sehe ich auch, ja, es war sinnvoll.
Okay. Es gab ja auch 5.000 Euro Preisgeld dafür. Mhm. Wie viel davon ging für Champagner drauf? Wie viel für Sekt? Wie viel für andere alkoholische Getränke?
Das sind ja unsere Beschaffungsbedingungen so, dass das nicht so einfach ist, diese Produkte mit diesem Geld zu beschaffen. Derzeit liegt das Geld tatsächlich noch auf der Kostenstelle, aber wir haben einen Verwendungszweck, da wir im Maschinenbau das Thema Digitalisierung, Virtualisierung in ein neues Forschungsinstitut auch thematisch einsetzen wollen. Das Institut heißt Institute for Digital Engineering and Production und dieses Institut auch stark mit der Lehre verknüpfen wollen. Forschung und Lehre gehören ja irgendwie zusammen. Möchte ich dieses Preisgeld dort einsetzen, um einen Mehrwert für die Lehre zu schaffen in diesem Bereich der Digitalisierung in den technischen Bereichen?
Also das Geld ist festgebunden an Wiederverwendung in der Hochschule?
Das ist kein privat verwendbares Geld. Das ist ein Geld, was in die Hochschule gehört. Genau.
Aber so eine Flasche Champagner war schon drin, oder?
Ich kann mich nicht erinnern.
Oh, dann
aber entweder liegt es daran oder ja, ich feiere manche Dinge auch eher so als Freude für mich. Und dieser Preis, der Hochschullehrpreis, ist natürlich für einen Lehrenden ein ganz toller Preis, gerade weil er auch von den Studierenden auch irgendwie kommt. Darüber freue ich mich auch jetzt noch.
Ja, ich glaube, es ist auch eine schöne Auszeichnung. Ich finde es auch wirklich, bei all den Späßen und so weiter, ich finde es auch wirklich beeindruckend. Also wenn ich jetzt so ein Ranking machen müsste, welche Fächer tendenziell eine bessere Chance hätten, den Hochschullehrpreis zu gewinnen und Fächer, die eher eine schlechtere Chance hätten, wären Sachen wie technische Mechanik eher weiter unten auf der Liste. Aber ja, umso beeindruckender eigentlich. Wir haben vorhin schon kurz angesprochen, du bist auch Prorektor für Forschung und Transfer. Mhm. Was heißt das konkret? Was ist dein Aufgabenbereich? Mhm.
Ich möchte ein bisschen ausholen. Beim letzten Mal war der Oliver Schäfer als Prorektor für Studium und Lehre bei dir zu Gast.
Gönnt nicht, habe ich gehört. Ja.
Studium und Lehre ist näher bei euch Studierenden dran. Ihr habt ja auch, bekommt E-Mails von ihm. Forschung und Lehre ist jetzt für die Studierenden jetzt nicht ganz im Fokus. Drum ist, glaube ich, gut, da auch ein bisschen Licht drauf zu werfen. Eine Hochschule hat ja Studium und Lehre als eine ganz wichtige Leistungsdimension. Ja, ohne Studierenden ist eine Hochschule keine Hochschule. Dennoch gibt es weitere Leistungsdimensionen wie Forschung, wie Transfer, wie Weiterbildung. Das heißt, eine Hochschule soll auch forschungsmäßig aktiv sein. Aus meiner Sicht ist das ja auch gerade ein großer Mehrwert, auch für euch, die Studierenden, weil da könnt ihr sicher sein, dass ihr aktuelle Dinge einfach in den Vorlesungen auch mitbekommt. Zusätzlich zu den wichtigen bestehenden Dingen wie die Grundlagen gehört auch einfach so dieser Blick nach jetzt und in die Zukunft dazu. Und ich glaube, eine Forschung bringt uns alle weiter. Daher braucht es auch jemand an der Hochschule, der dieses Thema Forschung und Transfer so ein bisschen im Blick hat. Das ist jetzt auch meine Rolle als Prorektor für Forschung und Transfer. Und in dieser Rolle gehört es zum Beispiel dazu, zu überlegen, ja, wie kann ein konsistenter Blick von außen auf die Hochschule sein, dass diese Forschungsthemen zur Hochschule passen, dass die authentisch sind, dass es rund ist. Wir als Hochschule stehen ja auch für Nachhaltigkeit, Themen wie Robotik, die wir immer mehr auch mit der menschlichen Bewegung in Verbindung bringen. Und das sind die Themen, die wir auch an der Hochschule sichtbar machen wollen und ja, nach außen zeigen wollen. Wir haben noch weitere Themen, die auch dazu gehören. Das waren jetzt zwei Beispiele. Es gehört auch dazu, Forschung, eine Forschungskultur an der Hochschule ins Leben zu rufen, denn Forschung kommt ja immer aus einem selbst heraus. Das ist was Intrinsisches. Und da diese intrinsische Motivation einfach anzusprechen und den Personen, die forschen, einfach die Möglichkeit zu geben, da auch dieser intrinsischen Motivation nachzugehen. Das ist immer dann auch ein Spagat, weil man hat Leitplanken, man hat begrenztes Geld, man hat begrenzte Ressourcen. Die Zeit ist auch mit Vorlesung und Selbstverwaltung irgendwie schon ganz gut besetzt. Und da diesen Spagat hinzukriegen, eben dieses Forschen zu ermöglichen und den Raum dafür zu schaffen. Und zum Forschen gehört auch Dinge zu erfinden. Das heißt, die Hochschule meldet auch Patente an, das zu organisieren, zu strukturieren. Und letztendlich haben wir ja seit September als Hochschule für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg Promotionsrecht. Wir können also im Bachelor denken, wir können im Master denken und wir können jetzt auch wirklich in Doktorandinnen und Doktoranden bei uns an den Hochschulen denken. Und da gehört auch Struktur dazu. Wir haben an der Hochschule die Graduate Academy und auch das ist so in meinem Bereich, was sich dort abspielt. Ich denke auch gern die Forschung immer in Zusammenhang mit Lehre. Für mich gehört Forschung und Lehre zusammen. Forschungsaktive Bereiche haben meist auch sehr aktuelle Forschungs- und Lehrlabore. Also das Forschen zahlt sich eigentlich auch unmittelbar wieder für die Studierenden an der Hochschule aus.
Was sind denn so aktuelle Themen, wo wir forschen oder was sind Patente, die wir angemeldet haben? Weil das wusste ich zum Beispiel auch überhaupt nicht, dass die Hochschule Offenburg auch Patente anmeldet.
Also wir haben breite Forschungsaktivitäten in dem Bereich Energie, an dem Kreisverkehr. Auf der anderen Seite von unseren Hochschulgebäuden gibt es das RITZ, das Regionale Innovationszentrum Energie. Und in Ritz sitzt unter anderem das Institut für nachhaltige Energiesysteme, das INES. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Uns ist allen klar, dass es einen Klimawandel gibt und dass wir aktiv sein müssen. Das wissen wir nicht seit gestern. Das ist ein Thema, was uns alle sehr bewegt. Und das INES ist unser Energiewende-Institut, weil es tatsächlich ganz viele wichtige Themen adressiert. Da geht es einerseits um, wie kann ich Energie speichern? Also wie kann ich das batterietechnisch oder wie auch immer machen? Wie kann ich das auch berechnen, damit ich eine Zuverlässigkeitsanalyse haben kann? Da gehört nachhaltige Mobilität dazu. Da haben wir jetzt auch ein großes Forschungsprojekt wieder gewonnen als Hochschule, um die Batterietechnik zu verbinden mit der Elektromobilität und dort auch neue Möglichkeiten zu erforschen oder bestehende Technologien einfach sinnvoll zu verbinden. Und in dem Bereich gab es Patente in jüngster Vergangenheit. Ein anderer Bereich, der sehr erfindungsaktiv ist, ist auch der Bereich Medizintechnik, wo es viele Impulse natürlich auch gibt durch eine alternde Gesellschaft, aber durch mehr Wissen in der Medizin, dass wir einfach Dinge für die Menschen dort vorantreiben können.
Okay, also es geht auch tatsächlich um ziemlich große Projekte, ziemlich große, ziemlich wichtige vom Stellenwert her Forschungsprojekte, die uns auch in der Zukunft noch viel beschäftigen werden.
Das sehe ich so auf jeden Fall und da grenzen wir uns ja auch von den Universitäten ab. Die Universitäten, die eher erkenntnisgetrieben sind, ja, die also nach Erkenntnissen suchen, man sagt zum Teil auch Grundlagenforschung dazu, machen wir an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften zum Teil auch und wir an der Hochschule selbst auch, ja, dass wir grundlagenorientierte Projekte haben. Wir gucken aber auch immer, wozu kann ich diese Sachen nutzen? Und da kommen wir in die angewandte Forschung. Wir sind daran interessiert, für diese großen Herausforderungen, die wir haben, auch wirklich unmittelbarere Lösungen zu finden. Wir sind lösungs- oder ergebnisorientiert im Vergleich zu den Universitäten. Und das verbindet uns ja auch sehr stark mit der Wirtschaft, dass wir versuchen, Dinge, die es gibt, so zusammenzubringen, dass daraus was Neues entsteht, ja, ein neues Produkt oder eine neue Möglichkeit, die unmittelbaren Nutzen auch für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, für uns Menschen bringt. Und die Forschung ist auch eine schöne Spielwiese für die Studierenden, weil es gibt tolle Labore, wo sie sich einbringen können. Es gibt auch die Möglichkeit, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten in den Instituten zu machen, an der Hochschule zu machen, um so vielleicht auch schon den Blick in die Forschung zu bekommen und zu gucken, ob sowas wie eine Doktorarbeit vielleicht eine Option sein könnte und die auch wieder an der Hochschule Offenburg.
Das ist alles super interessant, aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde ich ganz gerne nochmal das Thema Paintball anreißen.
Yes.
Weil ich glaube, wir müssen nochmal kurz so ein bisschen darüber erzählen, wie das gestern war, nachdem ich mit dem Oliver Schäfer schon viel drüber geredet habe, wie es davor schon so war. Es gab schon viel Trash-Talk. Und für dich war es ja das erste Mal Paintball spielen, das erste Mal überhaupt etwas abzufeuern, habe ich auch gehört. Wie war es für dich? Hattest du Spaß? War es so, wie du es dir vorgestellt hast? Würdest du wieder gehen?
Ich hatte definitiv Spaß. Ja. Ich habe am Körper Markierungen, wie du wahrscheinlich auch. Das fängt an bei einer Beule auf dem Hinterkopf von einem Kopfschuss bis mehrere Treffer an der Wade, am Oberschenkel. Ich hatte wirklich Spaß und ich hatte vorher auch nie eine Waffe in der Hand. Ich bin damals Kriegsdienstverweigerer gewesen, aus Überzeugung. Habe auch nie an einem Schießstand beim Rummel eine Waffe abgefeuert. Es war neu. Ich würde es sogar wieder machen.
Ja.
Ja, genau. Und ich fand es total toll mit euch dreien aus dem Podcast-Team. Also auch Lukas und Ramona, vielen Dank dafür. Und dir, Anton. Und ich hatte natürlich einen ganz tollen Mentor für diese Sache mit dem Oliver Schäfer, der seinen Wehrdienst damals abgeleistet hat und mich richtig gut abgeholt hat durch zunächst einen Videoabend zu einem Film mit Navy Seals, heißen die so, um die Körperhaltung kennenzulernen und ein paar Körperübungen, die dazu geführt haben, dass ich vielleicht nicht ganz so schlecht performt habe. Aber das kannst vielleicht du besser beurteilen, Anton.
Um vielleicht kurz so ein mentales Bild zu machen. Als wir da mal ankamen, sind ich und Lukas sind einfach nur in Jogginghose und einem Hoodie gekommen. Und Ramona kam immerhin noch mit einer Jacke und nach ihrer Aussage, alten Sachen sahen immer noch sehr neu aus, sahen immer noch sehr gut aus. Und dann haben wir halt die Waffen abgeholt, haben eine kurze Einweisung bekommen und so weiter und so fort. Und dann ging es darum, sich umzuziehen. Und um das jetzt zu beschreiben, ich schaue rüber auf den Parkplatz und ich sehe, wie du dir eine Hose anziehst. Und dann drehe ich mich um und rede wieder mit Lukas. Und ich drehe mich um und ich sehe, wie du dir Knieschützer über diese Hose anziehst. Ich drehe mich wieder weg und rede nochmal mit Lukas und drehe mich wieder hin und sehe, dass du schon wieder eine Hose anziehst. Und gefühlt nach 10 Minuten hattest du 18 Schichten Kleidung inklusive Knieschützer und alles an. Und ich war so ganz, ganz easy, einfach nur mit einer Jogginghose und Thermounterwäsche, um fair zu sein, gekommen. Aber ich wusste jetzt nicht so genau, was das wird. Und Oliver Schäfer sah auch ich glaube, 4 Schichten Kleidung auch sehr einschüchternd aus mit der Größe und der Breite dann letztendlich. Grundsätzlich war es echt super. Es war schön kalt, es war schön nass. Mhm. Wir haben viel 3 gegen 2 gespielt. Wir haben wirklich bis zum Ende eigentlich durchgezogen, dass wir nicht die Teams mischen, also auf gar keinen Fall Rektorat und Studenten in ein Team stecken, sondern immer gegeneinander. Und dafür, dass es oft 3 gegen 2 war, habt ihr euch echt gut geschlagen. Auch gerade dafür, dass du hast noch nie gespielt. Ich glaube, Lukas hat einmal gespielt, Ramona hat auch nur einmal gespielt. Und ja, Ramona war so durchschnittlich begeistert meistens. Aber ich habe sie gefragt, sie hat am Ende dann doch Spaß. Und
ich sehe das auch so, dass wir nicht schlecht abgeschnitten haben als Rektorat. Die Challenge war heiß, es hat sehr viel Spaß gemacht und auch ihr habt euch sehr gut geschlagen. Ich kann mich nach wie vor an ein paar gute Szenen erinnern, wo ich sehr dankbar war, dass ich die Knieschoner hatte. Und wie gesagt, ich hatte einen guten Mentor. Ich hatte mich im Vorfeld abgestimmt. Oliver, was brauchen wir alles an Ausstattung? Er hat mich gebrieft, wir haben es so gemacht und es war gut, Knieschützer zu haben, wenn man sich in den Matsch wirft hinter ein Hindernis, um möglichst nicht gesehen oder gar getroffen zu werden.
Ja, um auch so ein kurzes Bild zu malen, ist auch Oliver Schäfer ist ja auch 1,85 groß oder so. Relativ stabil gebaut. War auch ein bisschen einschüchternd, jemanden, der dann so wirklich voll gekleidet ist und alles da. Also wenn er 20 Jahre jünger wäre, könnte man ihn definitiv nochmal zur Bundeswehr schicken. Hat mir auch einen ganz guten Schuss direkt auf den Solarplexus gesetzt, wo ich mich ganz kurz hinsetzen musste. Noch ganz kurz vielleicht, die schmerzhafteste Erfahrung war allerdings, da hätten wir jetzt Lukas auch früh fragen müssen eigentlich, da sind immer so kleine Kapuffs gebaut ohne Dach, also halt so kleine. Ja, es soll so Häuserkampf simulieren. Und während ich aus einem rausgelaufen bin, bin ich leider aufrecht rausgelaufen und habe mir volle Lotte den Kopf gestoßen und lag dann erstmal eine Minute auf dem Spielfeld und habe mir den Kopf gerieben, weil das so wehgetan hat.
Ich kann mich daran erinnern, du bist erstmal wackelig zur Base zurückgekommen.
Ja, ne? Das hat auch echt gut wehgetan. Und Lukas stand so ein paar Meter weiter und er hat so beschrieben im Nachhinein, dass nur meine Füße so aus diesem kleinen Haus rausgeschaut haben und er sich gewundert hat, ob ich gestorben bin. Aber ja, die Geschichte muss er vielleicht nochmal erzählen. Jetzt seid ihr ja hierher gekommen durch diese Challenge. Und ich fände es nur fair, wenn ihr auch eine Challenge stellen dürft.
Zunächst an den Stefan Trahasch, unseren Rektor. Vielen Dank, dass du uns hierfür nominiert hast. Der Oliver Schäfer und ich, wir kommen sehr gestärkt aus diesem Erlebnis in das Rektorat zurück. Perfekt. Ich hoffe, das war dein Ziel bei der Sache. Wir möchten eine neue Challenge aufmachen und zwar für Anne Neiderek, unsere Prorektorin für Weiterbildung, Internationalisierung und Hochschulkultur und Jan Münchenberg, unseren Prorektor für Digitalisierung. Und wir wünschen uns, dass ihr zusammen mit dem Podcast-Team einen Escape Room absolviert. Das ist die Nominierung für euch. Macht einen Termin aus.
Okay, ja, das klingt doch auch spannend. Schauen wir mal, ob wir da noch was dazu erfinden können, um das noch mal spannender zu machen. Aber ich glaube, es gibt auch schon ziemlich gemeine Escape Rooms. Ja, aber mit zwei Professoren, Prorektoren sollte man ja eigentlich ganz gut hinkommen, oder?
Das solltet ihr, ja.
Vielleicht sollten wir uns irgendwas einfallen lassen, falls wir das nicht in einer Stunde, ich glaube, eine Stunde ist so die Norm, falls wir das nicht in einer Stunde schaffen, dann müssen wir, da lassen wir uns noch was einfallen, was wir da machen.
Macht das, ich freue mich drauf, davon zu hören, was euch noch eingefallen ist.
Alles klar, dann ihr werdet auf jeden Fall Updates erhalten, folgt uns auf Instagram, dort posten wir meistens sowas, ansonsten hört ihr es bestimmt nochmal im Podcast. Thomas, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für das Interview, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch Paintball gestern war super.
Vielen Dank, Anton, für das nette Interview. Hat mir auch Spaß gemacht und gestern war geil.
Genau. Freue mich, das vielleicht irgendwann in der Zukunft nochmal nachzuholen. Schauen wir mal. Nochmal zu wiederholen. Entschuldigung. Danke euch allen fürs Zuhören und ich freue mich schon, wenn wir uns in 2 Wochen hier wieder hören. Bis dann.